Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der 92.4. Das Motto der Sendung heute heißt, das System verändern, nicht das Klima. Wie können Perspektiven einer klimagerechten und emanzipatorischen Alternative zum derzeitigen Wirtschaftssystem aussehen? Können zum Beispiel die neuen Sustainable Development Goals der UNO, die SDGs, also die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, das System verändern? Darauf Antwort gibt Professor Dirk Messner. Er ist Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. Was leistet ein Gesetzentwurf der Bundesregierung, mit dem eine EU-Richtlinie zur verpflichtenden Offenlegung von sozialen und ökologischen Aspekten unternehmerischen Handelns umgesetzt werden soll? Kann das einen Systemwandel hin zu nachhaltigem Wirtschaften einleiten? Mehr dazu hören wir von Andrea Behm vom Verein Gemeinwohlökonomie Bayern. Wir stellen Ihnen das Buch von Bernd Sommer und Harald Welzer, Transformationsdesign, Wege in eine zukunftsfähige Moderne vor. Und wir sprechen mit der Attac-Aktivistin Renate Börger über sogenanntes grünes Wachstum bzw. grünen Kapitalismus und über Modelle einer Postwachstumsökonomie.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Wohin führt uns permanentes quantitatives Wirtschaftswachstum? Es führt zu globaler Umweltverschmutzung, Ressourcenausbeutung, Hunger und Armut in den Entwicklungsländern, sozialer Ungleichheit und zu massiven Klimaveränderungen. All dies zeigt der Menschheit deutlich ihre planetaren Grenzen auf. Und jedem ist klar, so kann es nicht weitergehen. Sogar die internationale Staatengemeinschaft hat reagiert und die sogenannten Sustainable Development Goals auf Ebene der UNO verfasst und verabschiedet. Die Ziele der Sustainable Development Goals, der SDGs, also die Ziele nachhaltiger Entwicklung, sind politische Zielsetzungen, die der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen. Die Ziele wurden in Anlehnung an den Entwicklungsprozess der Millenniumsentwicklungsziele MDGs entworfen und sind am 1. Januar 2016 mit einer Laufzeit von 15 Jahren, also bis 2030, in Kraft. Im Unterschied zu den MDGs, die insbesondere Entwicklungsländern galten, gelten die SDGs für alle Staaten. Professor Dirk Messner hat im Frühjahr diesen Jahres auf einer Veranstaltung der Seelbach Umweltstiftung über die SDGs und deren Umsetzung in Deutschland referiert und diskutiert. Dirk Messner ist Experte für nachhaltige Entwicklung, Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. Zunächst hat er die Thematik der 17 neuen nachhaltigen Entwicklungsziele kurz zusammengefasst.
Ja, die alten Millennium Development Goals waren vor allen Dingen auf die Entwicklungsländer ausgerichtet und im Kern ging es um die Halbierung der Armut in armen Ländern. Und das neue System der globalen Nachhaltigkeitsziele betrifft alle Länder dieser Erde, die Entwicklungsländer, die Schwellenländer und die Industrieländer. Und hier geht es jetzt darum, dass sowohl soziale Ziele, Bekämpfung der Armut und Bekämpfung der Ungleichheit, um die Würde des Menschen zu stärken, wie auch Nachhaltigkeitsziele und Umweltziele, im Kern die Stabilisierung des Erdsystems, die werden jetzt miteinander verschmolzen und zusammengebracht. Und insofern handelt es sich um eine Erweiterung des Zielsystems, zu dem sich jetzt auch die Industrieländer bekennen müssen. Die Agenda 2030 ist kein Selbstläufer, sondern dass wir jetzt diese Ziele haben, die erstaunlich ambitioniert sind, ist erstmal ein guter erster Schritt, aber jetzt müssen diese Ziele umgesetzt werden und dafür muss man politische Macht organisieren und politische Bewegungen organisieren, die sich darum kümmern, dass diese Zielsysteme auch tatsächlich eine Rolle spielen, wenn unsere Regierungen Politik betreiben. Und dafür ist Zivilgesellschaft zuständig, da kann Wissenschaft einen Beitrag leisten, da können Parteien einen Beitrag leisten, also all die, die interessiert sind, dass dieses Zielsystem wichtig wird, die müssen sich darum kümmern, dass das in den öffentlichen Debatten und in den politischen Diskussionen auch tatsächlich einen zentralen Platz einnehmen kann.
Als nächstes stellte Dirk Messner die Agenda 2030 und die Sustainable Development Goals bzw. die Ziele der nachhaltigen Entwicklung genauer vor.
Am Anfang der Nationalstaatenwerdung hatten wir eine Charta, wo es um die nationale Souveränität von Staaten geht. Und das war ein zivilisatorischer Schritt, weil das ja auch zu tun hatte mit der Kolonialisierungsgeschichte, von der wir uns verabschieden wollten. Die Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg haben die nationalstaatliche Souveränität und Eigenständigkeit und damit den Schutz vor anderen Nationen ins Zentrum der Friedensagenda der Vereinten Nationen gestellt. Und ich würde die Agenda 2030 oder die 2030-Agenda jetzt als eine Erklärung der globalen Interdependenzen lesen. Und das Niveau globaler Kooperation, das wir da bisher entwickelt haben, reicht nicht aus, um die Probleme zu lösen, mit denen wir es da zu tun haben. Und ja, hier sehen Sie die 17 Nachhaltigkeitsziele. Aus meiner Perspektive kann man diesen neuen Vertrag in 5 wesentliche Bestandteile zerlegen. Wenn man ihn mit dem Vorläufer der 2030-Agenda, den Millennium-Zielen, den Millennium-Entwicklungszielen vergleicht. Die Millennium-Entwicklungsziele hatten zum Kern, die Armut zu halbieren. Und die Millennium-Entwicklungsziele haben Ziele formuliert, die für die Entwicklungsländer entwickelt worden sind. Die Entwicklungsländer sollten sich an ihnen orientieren, die Industrieländer sollten die Entwicklungsländer dabei unterstützen, diese Ziele zu erreichen. Die SDGs sind anders. Die SDGs, und das wäre mein erstes Charakteristika dieser 2030-Agenda, sind vor allen Dingen zunächst mal universelle Ziele, die für Entwicklungs- und Schwellen- und Industrieländer gleichermaßen gelten sollen. Und das ist ein großer Fortschritt, weil die Entwicklungsländer haben mit gutem Recht kein Interesse mehr an globalen Übereinkünften, wofür sie Ziele entwickelt werden. Die MDGs sind ja von den OECD-Ländern erfunden worden, nicht von Entwicklungsländern. Und dieser Typus von wohlmeinendem Paternalismus, der funktioniert nicht mehr. Viele Entwicklungsländer machen zu Recht diesen Typus von internationaler Kooperation nicht mehr mit. Und deswegen ist es wichtig, dass jetzt alle Länder sich an diesen 17 Zielen hier orientieren müssen, auch die Bundesrepublik Deutschland. Und der zweite wichtige Punkt ist, es ist was geblieben natürlich von der alten Millenniumsziele-Agenda, auch deswegen, weil die noch nicht abgearbeitet ist, weil die noch nicht zu Ende geführt worden ist. Im Zentrum der alten Agenda standen die Millenniumsziele und die Armutsbekämpfung. Und die Armutsbekämpfung ist auch Teil der Sustainable Development Goals, der 2030-Agenda. Das alte Ziel war, die Armut zu halbieren. Das neue Ziel bis 2030 ist, wir wollen die Armut bis 2030 nahezu abschaffen. Nahezu heißt Richtung 3% der Weltbevölkerung das runterbringen. Es ist aber ein wichtiges zweites Element in dieser sozialen Dimension hinzugekommen. Armut bekämpfen. Der zweite wesentliche Begriff, der in der alten Agenda nicht vorkam bei den Millennium Development Goals, das war das Moment der Ungleichheit. Und der Ungleichheitsaspekt wird bei der Agenda 2030 stark betont. Und ich finde das richtig so. Und das hat damit zu tun, dass wir ja beobachten, dass in den letzten 20 Jahren die Armut beachtlich abgenommen hat in vielen Ländern, aber die Ungleichheit hat fast überall zugenommen. Je ungleicher die Einkommenskonstellationen in einer Gesellschaft sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit politischer Instabilität und wenn sie ein niedriges Einkommen haben, von Konfliktneigung. Das ist eine ganz einfache Formel. Auf Ungleichheit zu fokussieren, das ist also sehr wichtig. Und wenn man das zusammennimmt, ist die menschliche Würde ist der zweite große, ist die Klammer um diese sozialen Ziele sozusagen. Der dritte Punkt ist sehr wichtig, weil er keine Rolle spielte, der bei den Millenniumszielen. Wir müssen die Grenzen des Erdsystems anerkennen, wenn wir über ökonomische Entwicklung nachdenken. Wir leben in einem Zeitalter der Global Commons, der globalen Gemeinschaftsgüter, der globalen Systeme. Wir müssen lernen, diese globalen Systeme zu stabilisieren und wir müssen lernen, Verantwortung dafür zu übernehmen. Aber es wäre ja schön, wenn wir das auch politisch verankerten. Vierte Dimension ist, hier wird der Versuch gemacht, mit diesen 17 Goals ein Wohlstandsmodell zu beschreiben, ein Set von Indikatoren zu beschreiben für ein Wohlstandsmodell und ein Wohlstandsverständnis, das dann für 9 Milliarden Menschen in 2050, im Augenblick sind wir ja 7,4 Milliarden Menschen weltweit, auch tatsächlich universalisierbar ist. Also hier ist der Versuch gemacht, sozusagen Rahmenbedingungen zu formulieren, die dann für 9 Milliarden Menschen auch umsetzbar wären. Und damit ist auch der Versuch gemacht, über unsere klassische Art und Weise über Wohlstand nachzudenken. Wohlstand ist ja mehr als nur Wirtschaftswachstum. Und dann ist das fünfte Element die Grundlage dafür, dass man das überhaupt schaffen kann. Und die Grundlage dafür, dass man das weltweit schaffen kann, wäre ja, dass eine globale Kooperationskultur entsteht im Zeitalter der globalen Interdependenzen. Und da stehen wir auf der Kippe sozusagen. Wir haben diese multilateralen Leuchttürme, die Agenda 2030 selber und das Paris-Abkommen zu Klima. Und wir haben andererseits diese vielen Desaster in der Welt. Also das unterscheidet die MDGs von den neuen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen.
Die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung muss nun mit den neuen Sustainable Development Goals der UNO verknüpft werden. Dies erfordert ein völliges Umdenken in allen Bereichen. Ein kulturelles Umdenken, einen Perspektivenwechsel, ein Weltbürgerblick und ein neues Zeitverständnis sind dazu laut Messner notwendig.
Die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, die soll jetzt umgearbeitet werden in Richtung der 2030-Agenda. Und das Implizierte,
dass sowohl die Innenpolitiken, von der Sozialpolitik über die Umweltpolitik, die Infrastrukturpolitik, die Verkehrspolitik, die müssen sich jetzt rechtfertigen und in Verbindung setzen lassen mit der 2030-Agenda. Also unsere nationalen Politiken, da müssen wir jetzt Monitoring-Systeme aufbauen und entwickeln, um zu zeigen, wir erreichen diese Ziele auch tatsächlich. Und wir müssen das auch in unseren Außenbeziehungen entsprechend umsetzen. Ein paar Punkte haben Sie eben angesprochen. Das gilt für die Entwicklungspolitik sowieso. Das gilt aber auch für die Handelspolitik der Europäischen Union. Das gilt für unsere Sicherheitspolitik. Das gilt für unsere Außenpolitik. Wie müssten denn die europäischen Außenbeziehungen eigentlich ausschauen, die Außenpolitiken und alle anderen Außenbeziehungen, um sie kompatibel zu machen mit der 2030-Agenda? Ich habe Ihnen hier drei wesentliche Perspektivveränderungen aufgeschrieben in Richtung der Umsetzung der 2030-Agenda. Die scheint mir im Wesentlichen eigentlich keine technologische Herausforderung zu sein. Sie scheint mir auch im Wesentlichen keine finanzielle Herausforderung zu sein. Die Hauptprobleme sind aus meiner Perspektive kultureller Art. Sie sind zivilisatorischer Art. Es ist die Art und Weise, wie wir auf die Welt schauen und wie wir auf unsere eigene Gesellschaft schauen. Denn wenn wir diese 17 Ziele ernst nehmen, dann müssen wir beachtliche Perspektivveränderungen vornehmen. Und das ist eine zivilisatorische Frage, die sich da stellt. Und drei Perspektivveränderungen stehen aus meiner Sicht hier im Zentrum. Wir müssen lernen, und das ist kein Kinderspiel, das sehen wir jetzt auch in der Flüchtlingskrise, wir müssen lernen, einen Weltbürgerblick zu entwickeln. Dass die Nationen dieser Erde eng miteinander verknüpft sind und wir mit dafür verantwortlich sind, was in anderen Regionen der Welt passiert, in Indonesien zum Beispiel, wenn es um den Regenwald geht, der zusammenhängt mit der Art und Weise, wie wir Holz konsumieren weltweit. Und zugleich müssen wir Verantwortung dafür übernehmen, dass in anderen Ländern in Kooperation mit uns globale Probleme endlich angegangen werden. Weltbürger müssen wir werden. Wir als Weltgemeinschaft, als Verantwortungsgemeinschaft, eine neue Verantwortungsarchitektur. Das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite Punkt ist vielleicht noch komplizierter zu denken für sehr viele Menschen, nämlich die Menschen, wir als Menschen im Singular und im Plural, Menschheit dann, müssen über Verantwortung übernehmen für das Erdsystem. Die zweite zivilisatorische Herausforderung. Die dritte zivilisatorische Herausforderung ist, dass wir eine neue Zeitvorstellung entwickeln müssen. Langfristigkeit, und zwar enorme Langfristigkeit in Bezug auf die Folgen unseres Handelns von heute für sehr viele Generationen, die kommen. Lernen müssen zu verstehen und einzupreisen sozusagen in unser Handeln. Wenn Sie in unsere Gesellschaft hineinschauen, das Politikfeld, das am langfristigsten ausgerichtet ist, ist unser Pensionssystem. Wir denken eine Generation voraus und eine Generation zurück. Das ist auch unser Erfahrungshorizont. Wir können nicht deutlich darüber hinaus, bisher jedenfalls, Politiken ausrichten. Wir müssen das aber lernen und das ist eine zivilisatorische Herausforderung. Und was Sie sehen können, ist, dass die Wohlstandsentwicklung in den ersten 9800 Jahren nach dem Beginn der neolithischen Revolution, die in Wirklichkeit eine Evolution war, keine Revolution, weil die Landwirtschaft hat sich langsam entwickelt, das ist nicht von einem Tag auf dem anderen vom Himmel gefallen sozusagen, aber die Wohlstandsmuster, das, was Menschen zur Verfügung stand, was sie konsumieren konnten, hat sich kaum verändert über sehr viele Jahrtausende. Und sie beginnt sich erst massiv zu verändern, hier an diesem Punkt in der Menschheitsgeschichte. Und das ist der Beginn der industriellen Revolution. Die Energierevolution, die Nutzbarmachung fossiler Energieträger, damit Industrie überhaupt entstehen kann. Wir sind jetzt in der Situation, wo wir einerseits Armutsbekämpfung organisieren müssen, darüber habe ich eben ein paar Takte schon gesagt. Wir haben aber ein anderes Problem auch in der Weltgesellschaft. Es gibt nämlich eine wachsende Gruppe von Menschen, auch jenseits der Industrieländer, die werden jetzt gerade wohlhabend. Und das ist eigentlich super. Also ich bin ja ein Entwicklungsökonom. Und was wir uns ja immer gewünscht haben, ist, dass irgendwann der Süden mal aufschließen könnte an unseren Wohlstand. Von diesen globalen Mittelschichten, von diesen Menschen, von dieser Gruppe innerhalb der Weltgesellschaft gab es 1990, nach dem Ende des Kalten Krieges, 1,3 Milliarden Menschen. 1,3 Milliarden Menschen gehörten zu diesen globalen Mittelschichten. 80% von ihnen, eine Milliarde nämlich, lebte in den Industrieländern. Das waren wir selber oder unsere wohlhabenden Gesellschaften im Wesentlichen. Und wenn Sie Richtung 2030 schauen, können Sie sehen, wir werden dann wahrscheinlich 5 Milliarden Menschen haben, die zu den globalen Mittelschichten gehören. Und von denen werden dann nur noch 20% in den Industrieländern leben. Das ist weiterhin eine Milliarde. Aber unsere Bevölkerung wächst ja da auch nicht mehr in den Industrieländern. Die anderen 4 Milliarden Menschen, die dann zur globalen Mittelschicht gehören, die leben dann in den Entwicklungs- und vor allen Dingen in den Schwellenländern. Wenn die das mit dem Wachstums- und Konsummuster machen werden, wohlhabend werden, dass wir gewohnt sind, dann kommen wir in eine globale Zivilisationskrise. Also diese 4 Milliarden Menschen, globale Mittelschichten, die jetzt wohlhabend werden, jenseits der Industrieländer, die müssen mit uns gemeinsam ein neues Wohlstandsmodell entwickeln. Denn wenn unser Wohlstandsmuster, das wir hier im Augenblick praktizieren, so ressourcenintensiv wie das ausgerichtet ist und treibhausgasintensiv vor allen Dingen, wie das funktioniert, dann funktioniert das Erdsystem am Ende des Jahrhunderts nicht mehr. Das ist die Herausforderung, um die es geht.
Sie hörten Dirk Messner, Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. Und hier passend dazu noch ein Veranstaltungstipp. Der Autor Ulrich Grober liest im Rahmen des diesjährigen Klimaherbstes aus seinem Buch »Der leise Atem der Zukunft«. Dabei geht es um den Aufstieg nachhaltiger Werte in Zeiten der Krise. Die Veranstaltung findet statt am 18. Oktober um 19 Uhr im Zukunftssalon des Ökom e.V. Walterstraße 29. Als nächstes geht es um einen kürzlich vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzesentwurf, mit dem eine EU-Richtlinie zur verpflichtenden Offenlegung von sozialen und ökologischen Aspekten unternehmerischen Handelns umgesetzt werden soll. Im Oktober 2014 hatte das Europäische Parlament und der Europäische Rat eine Richtlinie beschlossen, wonach Unternehmen zukünftig nicht nur über ihren Gewinn und Verlust in der Finanzbilanz berichten sollen, sondern nunmehr auch verpflichtend über Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, über ihre Achtung oder Nichtachtung der Menschenrechte und ihre Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Mehr zum Gesetzentwurf der Bundesregierung hören wir jetzt von Andrea Behm vom Verein Gemeinwohlökonomie Bayern. Und bevor wir richtig loslegen, erklärt sie uns zunächst einmal, was denn unter Gemeinwohl und Gemeinwohlökonomie zu verstehen ist.
Gemeinwohlökonomie mag vielleicht auf den ersten Blick her sehr blumig klingen, aber letztlich steht es auch in der Bayerischen Verfassung in Artikel 151. Jedes wirtschaftliche Handeln dient dem Gemeinwohl. Und unsere Organisation, die jetzt 5 Jahre alt ist, hat sich zum Ziel gesetzt, das heutige Wirtschaften vom Kopf wieder auf die Beine zu stellen. Nämlich ins Zentrum das unternehmerische Handeln dahingehend zu definieren, dass es dem Gemeinwohl dient und dass nicht allein die Gewinnmaximierung und die Anhäufung von Kapital des Unternehmens Ziel ist, sondern nur dem Zwecke dient, zum Gemeinwohl beizutragen.
Kann man das denn messen? Ich sage mal, wie gemein das Wohl wirklich ist.
Das ist tatsächlich schwierig und die GWÖ, die Gemeinwohlökonomiebewegung, arbeitet seit 5 Jahren jetzt an einer Gemeinwohlmatrix, die ursprünglich zu Beginn der Bewegung sehr umfangreich war, viel mehr als die heutigen 17 Kriterien umfasste. Und je länger wir uns damit beschäftigen, desto geringer werden die Kriterien, einfach um tatsächlich den Unternehmen auch bei der Definition dieser Kriterien etwas Freiheit zu belassen. Aber Kriterien sind Menschenwürde, Kriterien sind Arbeitnehmerbelange, Kriterien sind die Umweltbelange, Kriterien sind Gendergerechtigkeit. Das sind wesentliche Kernkriterien, die in der Matrix abgefragt werden. Mhm.
Die Gemeinwohlökonomie ist jetzt Teil eines breiten Bündnisses, das sich sozusagen selbst die Kontrolle der Umsetzung dieser neuen CSR-Richtlinien, die die EU beschlossen hat, auf die Fahnen geschrieben hat. Sie sagen jetzt, die Bundesregierung macht das nur halbherzig. Warum? Wo sind die gröbsten Lücken?
Die Bundesregierung macht leider das, was in der Koalitionsvereinbarung steht, nämlich eine EU-Richtlinie 1:1 zu umsetzen und nicht letztlich ihrem Staatsziel jetzt das Formulierte zu verfolgen, nämlich Vorreiter zu sein bei den Pariser Umweltbeschlüssen, bei den neuen UN, also Sustainable Development Goals Vorreiter zu sein, sondern sie hinkt hinterher und schwimmt im Schatten der Unternehmenslobby und setzt es wirklich nur halbherzig um.
Ich könnte mir vorstellen, dass gerade die Unternehmenslobby da in Brüssel schon sehr aktiv war im Vorfeld der Formulierung dieser neuen Richtlinie.
Sehr wohl. Ich habe neulich sogar eine Art Doktorarbeit von einem englischen Kollegen gefunden. Der hat den 2-jährigen Prozess bei der EU-Kommission beobachtet und hat festgestellt, dass insbesondere die deutsche Bundesregierung zur Verwässerung dieser Richtlinie beigetragen hat. Und dass gerade Länder wie Dänemark und Frankreich, die in deren nationalen Gesetzgebungen schon verpflichtend CSR-Berichte drin haben und gute Erfahrungen gemacht haben, haben, dass die eine verschärfte Formulierung dieser Richtlinie haben wollte, aber Deutschland es geschafft hat, das weiter zu verwässern, bedauerlicherweise.
Wo liegen denn jetzt sozusagen die gröbsten Lücken oder andersrum gefragt, welche Unternehmen wären denn überhaupt von der neuen Richtlinie betroffen?
Das ist wohl der größte Kritikpunkt, den wir hier anbringen. Nach der Richtlinie und auch nach dem Umsetzungsgesetz der Bundesregierung werden nur sogenannte große kapitalmarktorientierte, das heißt DAX- und börsennotierte Unternehmen umfasst, die eine Belegschaft von über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat, eine Bilanzsumme von 40 Millionen oder einen Umsatz von 20 Millionen pro Jahr aufweisen kann. Und das sind natürlich Größenordnungen oder auch gerade die DAX-Notierung, die bewirkt dass dann Konzerne, große mittelständische Unternehmen, Familienunternehmen oder auch Unternehmen gerade im Lebensmittelbereich wie Aldi, Lidl oder diese unsägliche Kick-Veranstaltung einfach nicht mit betroffen sind.
Das heißt, weil die alle nicht börsennotiert sind.
Genau.
Auf der anderen Seite müssen ja börsennotierte Unternehmen ohnehin ständig strenge Berichterstattungskriterien erfüllen. Ist denn da so eine EU-Richtlinie dann wirklich was Neues oder eine Verschärfung für die Unternehmen?
Sie müssen letztlich gesetzlich verpflichtend im Moment nur sogenannte Finanzberichte erstellen. Das sind so öffentliche Gewinn- und Verlustbilanzen, in denen zum Teil auch schon Umweltkriterien mit einfließen. Da haben Sie recht, aber diese neue CSR-Richtlinie soll das schon noch ein bisschen verschärfen, auch transparenter und glaubwürdiger, vor allen Dingen für uns Verbraucherinnen und Verbraucher gestalten.
Mhm. Auf welche Kriterien wird denn da jetzt besonders Wert gelegt und welche Kriterien sind noch ein bisschen unterbelichtet? In der Richtlinie.
Also es gibt drei große Kriterien, über die jetzt die Unternehmen berichten sollen. Das sind Sozialbelange, Umweltbelange, Arbeitnehmerbelange und vor allen Dingen auch Genderbelange, gerade die Besetzung von Konzernebenen und Belange von Korruption und Bestechlichkeit. Das sind diese großen 3 bis 5 Belange, über die berichtet werden soll.
Klingt ja erstmal ganz gut. Wo fehlt's noch?
Es fehlt vor allen Dingen an der Überprüfbarkeit. Die Unternehmen können letztlich selbst entscheiden, worüber sie berichten, weil sie können selber entscheiden, wann sie nicht mehr darüber berichten, nämlich wenn es sozusagen ihrem Geschäftsverlauf schädigt. Und das, wann eine Berichterstattung dann schädigend für den Geschäftsverlauf ist, entzieht sich jeglicher Überprüfbarkeit.
Spielen denn auch sowas wie Arbeitnehmerrechte, auch insbesondere beispielsweise bei Subunternehmen oder Zulieferern, eine Rolle?
Also da ist ausdrücklich in dem vorgeschlagenen Regierungsentwurf vorgeschlagen, dass bei den Großkonzernen, und das sind die DAX-Konzerne, die Tochtergesellschaften keine selbstständigen Berichte erstellen müssen, weil sie sozusagen unter die großen Konzernberichte fallen. Das heißt, eine Transparenz der Wertschöpfungskette. Also wenn in Bangladesch ein Fabrikgebäude umfällt und vielleicht der Mutterkonzern in Europa mittelbar Verantwortung dafür trägt, wird aus diesen Berichten nicht klar werden.
Jetzt geht es ja ohnehin immer nur um Berichtspflichten. Das heißt, ich kann dann als Unternehmen natürlich auch sagen, ja, ich habe mich zwar bemüht, die und die Kriterien einzuhalten, ist mir aber leider im Moment nicht gelungen, aus welchen Gründen auch immer, war zu teuer zum Beispiel. Bräuchte es nicht viel mehr sowas wie Mindeststandards, die dann auch einklagbar sind?
Genau, also das ist das, was die GWÖ, die Gemeinwohlökonomie, auch vorschlägt, dass wir verlässliche, transparente und spezifische Berichtsmodelle für alle Unternehmen vorschreiben, dass wir 3 Berichtsmodelle beispielsweise den Unternehmen in die Hand geben und dass danach verpflichtend allen Kriterien entlang berichtet wird. Dann ist es für den Verbraucher und die Verbraucherin auch nachprüfbar und vergleichbar. Mhm. Was wir auch wollen, ist, dass zum Beispiel Unternehmen, die sich besonders gemeinwohlorientiert und sehr positiv in den Berichten darstellen können, nachweislich darstellen können, eben auch meinetwegen belohnt werden durch Steuererleichterungen oder durch die bevorzugte Vergabe von Aufträgen aus der Kommunalverwaltung und so weiter.
Inwieweit steht denn diese EU-Richtlinie zur verpflichtenden Offenlegung von sozialen und ökologischen Aspekten, so heißt sie, glaube ich, korrekt, auch in Zusammenhang mit der Diskussion um die Freihandelsabkommen CETA und TTIP?
Unseres Erachtens stehen CETA und TTIP für einen unethischen globalen Welthandel. Den wollen wir durch einen fairen Handel ersetzen. Und der faire und ethische Handel beginnt im Binnenmarkt in Europa. Und da gehören natürlich zuallererst die großen Konzerne, aber nicht nur die DAX-notierten Konzerne, sondern auch größere Unternehmen ab einer Belegschaft von 250 Mitarbeitern. Wenn die sich nach ethischen Standards im Binnenmarkt Europas verhalten, haben die Ausstrahlkraft auf den globalen Markt. Und denen wollen wir eben fair und nicht unfair gestalten, so wie es TTIP und CETA heute vorsehen.
Soweit Andrea Behm vom Verein Gemeinwohlökonomie Bayern. Wer sich für die Gemeinwohlökonomie interessiert, der kann am Mittwoch eine Veranstaltung der Klimaherbst-Veranstaltungsreihe besuchen. Wir haben's angepackt. Ein Gemeinwohlunternehmen stellt sich vor. So heißt die Veranstaltung am Mittwoch, den 5. Oktober, die im Zukunftssalon des Ökom in der Walterstraße 29 stattfindet. Vorstellen wird sich die Biomarktgemeinschaft, die auch einen Biomarkt im Stemmerhof betreibt. Nach seinem Bestseller Selbstdenken, eine Anleitung zum Widerstand, schrieb Harald Welzer, Professor für Transformationsdesign an der Europa-Universität Flensburg, zusammen mit Bernd Sommer, Leiter des Forschungsbereichs Klima, Kultur und Nachhaltigkeit am Flensburger Norbert-Elias-Center ein weiteres Buch zur Bewältigung gegenwärtiger Krisen. Es heißt Transformationsdesign – Wege in eine zukunftsfähige Moderne. Welzer und Sommer geht es dabei nicht um Wachstum, Effizienz und Konsum, sondern um Glück und Zukunftstauglichkeit. Welzer kritisiert, dass der gegenwärtig praktizierte Lebensstil unserer Gesellschaft durch unentwegtes Wachstum seine eigenen Voraussetzungen konsumiert. In dem Buch werden verschiedene erfolgreiche Formen des Selbstdenkens und Handelns vorgestellt, die sich am Gemeinwohl statt an individuellem Profit orientieren. Das Buch animiert dazu, die eigenen Handlungsspielräume zu nutzen. Clemens Ronnefeld vom Internationalen Versöhnungsbund hat es gelesen und einen Buchtipp verfasst.
Auf den ersten 100 Seiten weisen beide Autoren anschaulich nach, vor welchen dramatischen Herausforderungen im Bereich Klima und Umwelt die Menschheit steht. Eine Metapher auf Seite 61 macht nachdenklich: Waren in Sklavereigesellschaften die Herren abhängig von Sklavenarbeit, so sind wir heute abhängig von der Nutzung fossiler Energieträger. Nach Schätzung von John McNeill benötigte zum Ende des 20. Jahrhunderts ein Mensch zur Aufrechterhaltung seines Lebensstandards durchschnittlich 20 solcher Energiesklaven, also das Äquivalent von 20 Arbeitskräften, die 24 Stunden pro Tag und 365 Tage pro Jahr für ihn arbeiten. Der Durchschnittsamerikaner brauchte sogar mehr als 75 Energiesklaven. Dass die gegenwärtigen Transformationsprozesse hin zu mehr Nachhaltigkeit und globaler Gerechtigkeit nicht ohne Konflikte und auch nicht ohne Verlierer abgehen können, wird spätestens auf Seite 108 deutlich. Um das 2-Grad-Ziel der internationalen Klimapolitik zur Vermeidung eines gefährlichen Klimawandels zu erreichen, dürfen bis zur Mitte des Jahrhunderts nicht mehr als 565 Gigatonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangen. Demgegenüber stehen etwa 2795 Gigatonnen Kohlendioxid, die bei der Verbrennung der bekannten Reserven an Öl, Kohle und Gas freigesetzt würden, für die verschiedene Ölfirmen wie ExxonMobil oder Royal Dutch Shell oder Länder, die wie Ölfirmen agieren, wie Kuwait oder Venezuela, sich bereits die Zugriffsrechte gesichert haben. Diese Vorkommen entsprechen heute einem Geldwert von 27 Billionen US-Dollar. Mit anderen Worten, ambitionierter Klimaschutz, der mit dem 2-Grad-Ziel kompatibel ist, bedeutet nichts anderes, als dass diese Ölfirmen und Staaten etwa 4/5 ihrer Vorkommen an fossilen Brennstoffen im Boden lassen und damit auf Einnahmen, nach jetzigem Stand, von mehr als 20 Billionen US-Dollar verzichten. Kurz, für sie bedeutet der angestrebte Übergang ins postfossile Zeitalter kein Win-Win, sondern die Vernichtung eines Großteils ihres Vermögens. Ähnliches gilt auch beim Verzicht auf Atomenergie oder der drastischen Reduzierung von Rüstungshaushalten. Im zweiten Teil ihres Buches geben die beiden Autoren Anregungen, wie gutes Leben bei gleichzeitig verringertem Ressourcenverbrauch möglich ist. Umgestaltung des Vorhandenen, das Verschwinden des Überflüssigen, die Vermeidung von Aufwand, die Reduktion von Energie und Material. Das setzt voraus, nicht nur andere, sondern weniger Produkte. Keine neuen Aufwände, sondern wiederverwenden, umnutzen, nachnutzen, mitnutzen. Bestechend sind einige Beispiele, die zeigen, wie eine neue zukunftsfähige Nachdenklichkeit aussehen könnte, so im Bereich Architektur, wo die beiden französischen Architekten Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal, die im Rahmen eines Wettbewerbs zu einer Neugestaltung eines Platzes in Bordeaux vorschlugen, den Platz zu belassen, wie er war, und die verfügbare Bausumme in die regelmäßige Pflege zu investieren. Sie gewannen den Wettbewerb. Ein anderes Beispiel zeigt, wie mit sozialer Intelligenz ein 20-Millionen-Pfund-Umbau einer Schule, die bei gestiegenen Schülerzahlen zu schmale Korridore aufwies, vermieden werden konnte. Man schaffte lediglich die Schulglocke ab, die dafür sorgte, dass alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig aus den Klassenräumen strömten. Man installierte in jedem Klassenraum eine Glocke und ließ sie zeitversetzt klingeln, sodass zu große Gruppen in den Gängen gar nicht erst entstanden. In Deutschland würde eine solche Lösung möglicherweise daran scheitern, dass im Brandfall alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in kürzester Zeit evakuiert werden müssten. Die Frage, wie dieses Problem am Beispiel der zeitversetzten Glocke gelöst wurde, bleibt im Buch offen. Als zukunftsweisend stellen die Autoren die Baumeister der Oxford University vor. Als sie zum Ende des 14. Jahrhunderts aus Eichenstämmen den Speisesaal der Universität errichteten, pflanzten sie zugleich neue Eichen, deren Holz Zimmerleuten im 19. Jahrhundert dazu dienen sollte, über die Jahrhunderte morsch gewordene Balken zu ersetzen. Zum Thema Mobilität schreiben die Autoren: Tatsächlich ist die Verfügbarkeit aller Waren zu jeder Zeit an jedem Ort der Welt so wenig ein Menschenrecht wie ein Merkmal von Zukunftsfähigkeit. Im Übrigen ist ja völlig unklar, wieso mit dem sich selbst Gleichwerden aller Weltteile unter dem Vorzeichen des Konsums und der universalen Verfügbarkeit derselben Waren und Güter personale Mobilität noch weiter anwächst. Niemals zuvor gab es so viel Grund, zu Hause zu bleiben, nie gab es weniger Fremdes zu entdecken. Stattdessen plädieren die Autoren für ein bewussteres, entschleunigteres Leben unter den Stichworten innehalten, aufhören, zurückgehen. Ankommen. Innehalten. Jeder Nutzer von E-Mails und sozialen Medien weiß, dass es eine Ökonomie des Nichthandelns gibt. Dinge, die erfragt oder mitgeteilt werden, erledigen sich mitunter ganz von selbst, wenn man nicht reagiert. Aufhören. Aufhören als moratorische Strategie hätte allgemein den Vorteil, Zwischenräume des distanzierten Betrachtens einzufügen, um was für ein Problem es in welchem Zusammenhang eigentlich geht. Aufhören bedeutet eine Reduktion sozialer, biografischer und physikalischer Mobilität oder die Absicht, fertig zu werden. Zurückgehen. In einer Kultur, die den Kern ihrer Existenz im Erreichen quantitativer Extensionen sieht, werden Rückkehr und Rückbau als Zurückfallen hinter das einmal Erreichte betrachtet, auch dann, wenn das Erreichte hinsichtlich der Ressourcenzerstörung die Voraussetzungen seiner eigenen Existenz ruiniert. Sich langsamer oder gar nicht zu bewegen, zu Hause zu bleiben, Gesellungs- und Vergemeinschaftsformen zu entwickeln, die keine Überwindung räumlicher Distanzen voraussetzen, stellen demgegenüber ganz neue Herausforderungen dar. Ankommen. Ankommen heißt aufzuhören, den Weg gegenüber dem Ziel zu privilegieren. Lebenskunst bestand immer schon in einer Reduktion auf Wesentliches oder, mit Oscar Wilde, in der radikalen Vereinfachung des Geschmacks. Stets mit dem Besten zufrieden zu sein. Ankommen bedeutet ja auch die Erkenntnis, dass es Dinge und Situationen gibt, die keine Verbesserung mehr brauchen. Dass es auf dem Weg in eine nachhaltige Moderne zahlreiche Hindernisse zu überwinden gilt, legen die Autoren erfrischend offen. Menschen korrigieren einmal gefällte Entscheidungen und einmal eingeschlagene Richtungen ungern, weil das nicht nur den Orientierungsbedarf erhöht, sondern auch die Infragestellung und Revision einer ganzen Kette von Entscheidungen erfordert. Es wäre auch naiv, darauf zu vertrauen, dass das Bessere sich durchsetzen würde, weil es besser ist. Das Bessere, das haben alle sozialen Bewegungen gezeigt, setzt sich erstens nur dann durch, wenn die Konflikte, die mit seiner Durchsetzung verbunden sind, erfolgreich ausgetragen werden und zweitens, wenn es sich in die Produktions- und Reproduktionsverhältnisse tiefenwirksam einschreibt. Ohne ökonomische Autonomie, die mittels eigenen Strukturen von Produktion und Konsumtion hergestellt wird, bleiben Protestbewegungen von den gegebenen Produktionsverhältnissen abhängig. Daraus folgt, dass Gegenbewegungen zum zerstörerischen Prinzip kapitalistischer Wachstumswirtschaft sich nicht auf Aufklärung, Protest und Argumente verlassen können, sondern der bestehenden Ökonomie, Politik und Alltagskultur eine andere entgegenstellen müssen. Im letzten Teil ihres mutmachenden Buches stellen die beiden Autoren eine Reihe von Initiativen vor, beginnend mit der Transition Town Bewegung, die inzwischen mehr als 500 Gemeinden und Städte in 40 Ländern umfasst, die sich unter anderem unabhängiger von externer Energieversorgung gemacht haben. Der US-amerikanische Umweltaktivist Bill McKibben hat eine Fossil Fuel Divestment Kampagne gestartet, die von der simplen, aber höchst brisanten Überlegung ausgeht, dass man ganzen Branchen die Geschäftsgrundlage entziehen kann, wenn man sein Geld herausnimmt. Das ergibt schon auf der Ebene privater Geldanlagen eine nicht unbeträchtliche Summe, gewinnt aber ganz erhebliches Gewicht, wenn die Stiftungsvermögen amerikanischer Colleges und Universitäten, die Vermögen kirchlicher Organisationen und die Haushalte von Kommunen nicht mehr dort investiert werden, wo künftige Überlebenschancen zerstört werden. Der Erfolg dieser Kampagne, die übrigens einen erfolgreichen historischen Vorläufer im Kampf gegen die Apartheid in Südafrika hat, ist frappierend. Mittlerweile gibt es an fast 400 amerikanischen Schulen, Colleges und Universitäten entsprechende Initiativen. 4 Colleges und 10 Städte, darunter Seattle und San Francisco, divestieren bereits. In Europa, wohin die Kampagne sich jetzt ausbreitet, hat sich das University College London angeschlossen. Und man muss nur an die Summe der Stiftungsvermögen in Deutschland denken, um zu ermessen, wie viel Kapital dem Falschen entzogen werden kann. Zum Falschen, sofern die Menschheit überleben möchte, zählen noch zahlreiche andere Industriezweige, vor allem die Atom- und Rüstungsindustrie sowie die Großbanken- und Investmentbranche, für die diese Überlegungen zum Divestment genauso gelten. Und es spannend wäre zu erfahren, ob es in diesen Wirtschaftssektoren bereits ebenfalls gelungene Beispiele für Transformationen gibt. Einige bereits bekanntere Initiativen runden das Buch ab. Die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, der sich inzwischen zahlreiche Unternehmen angeschlossen haben, die eine Bilanz danach erstellen, was zum Gemeinwohl der gesamten Gesellschaft beiträgt. Vorgestellt werden auch Grundzüge des bedingungslosen Grundeinkommens und die ökologisch positiven Auswirkungen von Arbeitszeitverkürzungen. Besonders gewürdigt wird die Postwachstumsökonomie von Nico Pech. Das Buch endet mit der Feststellung: Ohne den Abstieg bestimmter sozialer Gruppen und die Einheit und den komplementären Aufstieg anderer, wachstumsneutraler Unternehmen, ökologischer Landwirte, Energiegenossenschaften etc., kann dieser Pfadwechsel nicht gelingen. Dies bedeutet nicht, dass der Kapitalismus oder das System abgeschafft wird. Auch der Aufstieg der Arbeiterbewegung hat den Kapitalismus nicht abgeschafft, aber das Verhältnis von Kapital und Arbeit neu konfiguriert. Je härter die gegenwärtigen Krisen eskalieren, desto aktueller und wirkmächtiger wird dieses Buch noch werden.
Soweit der Buchtipp von Clemens Ronnefeld vom Internationalen Versöhnungsbund über das Buch Transformationsdesign – Wege in eine zukunftsfähige Moderne von Bernd Sommer und Harald Welzer. Das Buch ist im Ökom Verlag München erschienen, hat 236 Seiten und kostet 19,95 Euro. Auch zu diesem Thema haben wir noch einen Veranstaltungshinweis. Zeit für zivilgesellschaftliches Engagement, ticken wir noch richtig. Auf der Suche nach der verlorenen Eigenzeit. Darüber spricht der Zeitforscher Manfred Molicki am 11. Oktober in der GLS-Bank in der Bruderstraße 5a. Los geht's um 19 Uhr.
Unterstützen Sie den Radiobetrieb von Lora München durch eine Spende. Mehr Info unter www.lora924.de oder Telefon 480 2851. Noch einmal 480 2851.
Wie kann das neoliberale Wirtschaftsmodell mit seinem Wachstumszwang überwunden werden? Kann grünes Wachstum die Welt vor dem Klimawandel und seinen Folgen bewahren oder müssen wir uns auf einen Übergang hin zu einer Postwachstumsökonomie vorbereiten? Was ist der richtige Weg, um Mensch und Natur vor den Folgen des Klimawandels zu bewahren, die Ökosysteme intakt zu lassen und den Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen? Darüber haben wir mit der ATTAC-Aktivistin Renate Börger gesprochen. Zunächst wollten wir von ihr wissen, was die gemeinsame Basis der Vertreterinnen und Vertreter einer Postwachstumsökonomie ist und warum sich diese für Wachstumsrücknahme, auf Englisch Degrowth oder auf Französisch Décroissance, stark machen.
Ja, die gemeinsame Basis ist, dass man Schluss machen muss mit dieser Grünillusion, dass es also nie New Green Deal geben könnte, dass es einen grünen Kapitalismus geben könnte, dass mit erneuerbaren Energien das Problem gelöst wäre. Nein, wir müssen weg von diesem Verschleiß, von diesem Verbrauch, von diesem immer mehr, immer schneller. Und wir müssen diese Wahrheit auch aussprechen und müssen dafür politische Konzepte finden. Und wir müssen natürlich eine neue Kultur finden und einüben, also diese Kultur des Weniger, oder leider hat sich das jetzt auch ein großer Konzern zu eigen gemacht, einfach ist mehr, weniger ist mehr, und auch beschreiben, wie ein Leben dann auch schöner wäre, in mehr Genügsamkeit, aber auch wiederum in Fülle, in einer Art von Fülle, die man eben dann etwas ausmalen müsste mit weniger Verschleiß, aber zum Beispiel reparaturfreundlichen Produkten, mehr selber tun, mehr auch wieder die Dinge schätzen und achten, weil man sie auch wieder reparieren und im langen Gebrauch hat. Aber auch natürlich der eigene Garten und das nachbarschaftliche Tun. Und natürlich auch, dass man endlich kein schlechtes Gewissen mehr haben muss, weil so viel Blut an den Produkten klebt, so viel Ausbeutung und auch so viel Dummheit, also Nicht-Intelligenz, weil eben Menschen sich für diese Art von Verschleißproduktion hergeben müssen in ihrer Arbeit, in der Wissenschaft, in der Politik.
Also es geht eigentlich dann um die Frage, um das vielleicht so ein bisschen weiter fassen, wie wollen wir leben? Was ist gutes Leben? Und wie können wir leben, dass wir andere Menschen und andere Gesellschaften in ihrem Streben nach gutem Leben nicht beeinträchtigen?
Ja, und vor allen Dingen ist die Frage nicht, wie wollen wir leben, sondern wie werden wir leben können? Also das finde ich eine interessante Unterscheidung. Was können wir uns denn leisten? In welchen Grenzen müssen wir uns nun mal zurückbewegen? In welche Grenzen? Und dort, welche Art von Fülle dann entfalten können?
Vielleicht können wir nochmal auch zurückkommen zu den Grenzen. Also du hast ja vorhin schon erwähnt, auch grünes Wachstum ist in deinen Augen nicht möglich. Auch das jetzt ganz normale quantitative Wachstum, so wie es jetzt derzeit in unserem Wirtschaftssystem passiert, ist nicht mehr möglich. Warum? Vielleicht kann man das nochmal genauer sagen.
Weil erstens mit erneuerbaren Energien, also nicht diese Energiedichte herzubringen ist, die du brauchst, um Aluminium, Zement und all diesen Wahnsinn zu produzieren. Also es ist sehr, sehr, sehr aufwendig, diese Art von Industrialisierung damit aufrechtzuerhalten. Und natürlich die ganzen Güterströme, diese ganzen Containerschiffe, die mit Schweröl über die Ozeane fahren, wenn du die alle mit Segeln fahren lassen willst, dann könntest du wohl nicht diese 9000 Containerschiffe, die, glaube ich, im Moment täglich überall unterwegs sind, in diesem rasenden Tempo und in diesem rasenden Beschiffen und Entladen, das würde ja alles nicht gehen. Vor allen Dingen aber auch, wenn man an Zement, Aluminium und Coltan und all diese Produkte denkt, die unter wahnsinnig schlimmen Bedingungen abgebaut werden und unter wahnsinnig schlimmen Bedingungen gehandelt werden. Und dann eben auch der Verschleiß, die Baumwolle, die Kleidung, der Verschleiß an Produkten, das ist ja alles der Wahnsinn, mit welcher Produktmenge diese Welt gefüttert wird. Und wir wissen ja von den Rebound-Effekten, dass wenn du zwar ein Produkt etwas ökologischer machst, also zum Beispiel ein E-Elektrizitätsauto, dass du dann vielleicht einen freundlicheren, ökologisch freundlicheren Antrieb hast, aber dadurch fahren die Leute trotzdem mehr Auto oder kaufen sich ein Zweitauto an, schaffen sich ein Zweitauto an. Und all diese Rebound-Effekte sind ja inzwischen überall eigentlich auch schriftlich nachzulesen und könnten längst auch zum Gedankengut der Grünen und all derer gehören oder sollten, die immer noch von grünem Wachstum faseln.
Jetzt hast du ja das Auto und das Zweitauto angesprochen und das ist ja wirklich so das gesellschaftliche Verständnis von Wohlstand. Man kauft sich ein Auto und wenn man es sich leisten kann, kauft man sich ein zweites Auto, nur so als ein Beispiel. Wie müsste sich denn in deinen Augen der Wohlstandsbegriff verändern? Wo müssten die Werte sich verlagern?
Ja, der Wohlstandsbegriff würde sich verändern, dass man reparaturfreundliche, langlebige Güter hat, die möglichst regional hergestellt werden, aber nicht unbedingt. Also manche Güter sind auch ökologischer herstellbar in einer Großproduktion. Also Computer oder so kann man jetzt hier nicht in der Region herstellen. Und dann muss man vor allen Dingen überlegen, für welche Art von Gütern einfach zu viel Energie und zu viel Aufwand getrieben wird. Und die müssen dann vor allen Dingen schrumpfen. Also wir müssen einfach weg vom Individualverkehr hin zum öffentlichen Nahverkehr, der natürlich möglichst dann kostenlos sein sollte. Da gibt es ja auch Städte, die das schon vormachen. Und es wird vielleicht irgendwann selbstverständlich sein, dass dieser Nahverkehr kostenlos ist und das Individualverkehr der Vergangenheit angehört. Und wir werden ein anderes Verhältnis zu den Dingen überhaupt haben. Wir werden sie mehr tauschen, als immer gleich wegwerfen und neu kaufen. Wir werden Kleidung länger tragen, vielleicht auch wieder selber mehr nähen. Wir werden uns vielleicht auch wieder mehr mit Landwirtschaft beschäftigen, weil wir die Landwirtschaft aus der großindustriellen Globalisierung rausnehmen, was ja auch der Wahnsinn ist. Wissen wir ja alle, auch die Tierquälerei, die damit verbunden ist. Und werden wieder mehr maßvolle, regionalisierte Landwirtschaft haben, was bedeutet weniger Fleisch und auch wieder mehr Arbeit, sofern man nicht Roboter einsetzen will. Was bedeutet, wir haben auch eine große Umverteilung von Tätigkeiten und Arbeit überhaupt. Wir werden noch einige Industriezweige haben, auch weil zentrale Produktion vielleicht auch in mancherlei Hinsicht sinnvoll bleibt, werden aber vieles in regionalisierter Kleinproduktion machen und wieder mehr mit Hand und mehr vielleicht sogar auch wieder mit Tieren in der Landwirtschaft, also mit Pferden arbeiten, mit Ochsen arbeiten und alles das ist jetzt schwer vorstellbar, aber könnte irgendwann auch mal wieder ganz normal sein. Und es gibt auch jetzt schon wieder eine Bewegung von Menschen, die mit Tieren arbeiten und gar nicht so erfolglos sind und zeigen, wie dann die Unabhängigkeit von Öl, die Unabhängigkeit von Großgeräten, ja, wieder größer wird und andererseits natürlich die Arbeit etwas mehr, aber wir haben ja genug Menschen, die Arbeit suchen.
Und all das wird ja diskutiert in der Postwachstumsbewegung. Es wird von Vertretern der Degrowth- und Décroissance-Bewegung diskutiert. Und es gibt da auch gewisse Vorreiterinnen und Vorreiter oder Denkerinnen und Denker, die so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen. Ich nenne da mal Nico Pech in Deutschland, Serge Latouche in Frankreich und Tim Jackson in Großbritannien. Gibt es da bei diesen dreien zum Beispiel oder wen auch immer du da jetzt herausziehen willst, signifikante Unterschiede, wie man dorthin gelangen kann und welche Konzepte sie dann vertreten oder sind sie sich doch sehr ähnlich in der Regel?
Also von außen betrachtet, finde ich, sind sie doch sich eher ähnlich, auch wenn sie so ein bisschen Alpha-Männchen-Kämpfe haben. Was ich wichtiger finde, ist, dass diese drei Denker, die du genannt hast, halt vor allen Dingen auf den Kulturwandel setzen, auf ein anderes Denken und auch auf Alternativprojekte, auf den persönlichen Ausstieg, auf Widerstand durch Dissidenz, also durch einfach Nicht-Nutzen. Also Harald Welzer sagt, schmeißt sein Smartphone weg. Und Nico Pech spricht von Befreiung, vom Überfluss durch Selbertun. Interessanter finde ich jetzt zum Beispiel die Alternative Ökosozialismus. Obwohl manchen Leuten graust vor dem Wort Sozialismus, hat neulich mir eine gesagt. Aber die betonen stärker den politischen Charakter, den es braucht, vielleicht sogar wieder eine Neuauflage der Planwirtschaft, um das Ganze wirklich gesellschaftlich und demokratisch zu stemmen. Also dass wir nicht drumherum kommen um eine Diskussion, die die politische Machtfrage stellt, um eine Diskussion, die auch wieder die Frage stellt, wie viel Planung braucht das, wenn wir über die Energieeinsätze, also wofür wir die sozusagen Energiesklaven denn nun einsetzen dürfen, wenn wir darüber entscheiden wollen und das nicht nur der Kaufkraft und dem Markt überlassen wollen, ja, dann müssen wir natürlich planen und müssen gesellschaftlich Rahmenbedingungen setzen und zwar sehr beherzt und wahrscheinlich gegen den Widerstand der Konzerne und der Lobbyisten und derer, die heute die Gewinner sind.
Darauf würde ich gern später nochmal kommen, zu diesem schwierigen Begriff Planwirtschaft, würde ich gerne noch was fragen. Jetzt aber nochmal zu dem Begriff Postwachstum oder weniger Wachstum oder Minuswachstum. Das heißt ja eigentlich auch, dass es weniger Einkommen geben wird. Das heißt, weniger Arbeitszeit, dann ist die Frage, wie die Gewerkschaften es gerne wollen, mit vollem Lohnausgleich oder ohne Lohnausgleich, wahrscheinlich ohne Lohnausgleich. Das heißt ja für viele arme Menschen noch weniger Geld. Und wenn man jetzt das Beispiel Minuswachstum nennt, dann kann man natürlich auf Griechenland verweisen und sagen, naja, die Menschen in Griechenland, die kommen gerade, Genuss ist jetzt ein blöder Begriff, mir fällt gerade keiner ein, in Genuss von Minuswachstum und Lohnkürzungen und Kürzung öffentlicher Leistungen. Und die Stimmung ist dort nicht gerade jubelnd, sondern eher gedrückt und die Menschen sind verzweifelt. Das kann es ja eigentlich nicht sein, oder?
Genau, in Griechenland merkt man ja diese unglaubliche Abhängigkeit von diesem Finanzkapitalismus, der dort die Politik diktiert und dass sie sich daraus nicht befreit haben oder nicht befreien wollten oder nicht befreien konnten, je nachdem, wie man sieht. Und dahinter steckt das Kernproblem, weswegen viele auch sagen, es braucht Wachstum, dass unser Steueraufkommen halt abhängig ist von kapitalistisch generierten Gewinnen. Also nur, was durch die Geldzirkulation im Wirtschaftskreislauf dann irgendwie und irgendwo einen Gewinn erzeugt, den kann man dann auch besteuern. Und nur daraus lassen sich ja dann die sozialen Leistungen bezahlen. Das ist das eine, dass diese Abhängigkeit, die der Kapitalismus geschaffen hat, allen sozialen und politischen Tuns von den Gewinnen, die in der Privatwirtschaft erwirtschaftet werden. Und natürlich auch die Abhängigkeit davon, dass ein Land gegen das andere in einem ständigen Dumping-Wettlauf, wer hat die geringeren Löhne, die geringeren Steuern, die geringeren Auflagen. Und da ist jetzt praktisch Griechenland das Beispiel, was zeigt, es geht nicht ohne eine sehr, sehr, sehr beherzte staatliche Widerstandsleistung, indem man sagt, wir machen das nicht mehr mit, wir müssen aus diesem Szenario aussteigen, wir müssen uns unabhängig machen von diesen kapitalistisch erzeugten Gewinnen und wir müssen über die Arbeit und über die Wertschöpfung wieder eine demokratische Kontrolle erhalten. Das ist genau das Beispiel in Griechenland, dass man das sieht.
Aber bevor da jetzt die Widerstandsleistung kommen sollte, die du gerade erwähnt hast, braucht man nicht auch erstmal ein Konzept, wie man denn den Übergang schafft von einem kapitalistischen Wirtschaftssystem hin zu einer Postwachstumsökonomie?
Ja, das Konzept wäre auf jeden Fall erstmal 30 Stunden für alle. Das ist ja durchgerechnet, das Konzept 30 Stunden für Europa zum Beispiel. Das bedeutet, dass zumindest in den unteren Lohngruppen voller Lohnausgleich gezahlt wird, dass man eventuell den höheren Lohngruppen dann einen Verzicht zumutet, was auch zumutbar ist, und dass man das Ganze bezahlt durch natürlich beherzte Vermögensumverteilungen, indem man die Steuerparadiese schließt, indem man endlich Vermögen besteuert, indem man eine Umverteilung von oben nach zurück wieder unten organisiert. Und damit könnte man so einen Lohnausgleich wunderbar subventionieren, da wo er nötig ist, subventioniert zu werden. Das wäre schon mal der erste Schritt, mit der vor allen Dingen diese wahnsinnige Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa bekämpft werden könnte. Und dann wäre natürlich sehr wichtig, dass sich eine rundum sehr beherzte Entwicklung ergibt, dass auch Gewerkschaften und eine dann vielleicht wieder Arbeiterbewegung sich das zu eigen macht, darüber nachzudenken, wie könnte überhaupt die Produktion anders aussehen und dann eben zum Beispiel Konversionsmodelle zu entwickeln. Welche Art von Produktion können zum Beispiel in der Automobilbranche, welche Art von Produkten könnte man mit den Maschinen in der Automobilbranche auch anders herstellen? Wie könnte man schrittweise schrumpfen? Und da muss man sich natürlich ein entsprechendes Entschädigungsprogramm überlegen, wie also diese Zeit überbrückt werden kann. Aber vor allen Dingen muss man eben überlegen, wie diese heutigen Gewinner wieder zurück umverteilen und besteuert werden. Und dann wäre ja immens viel Geld da.
Du nimmst mir jetzt so ein bisschen Wind aus den Segeln, weil meine nächste Frage wäre gewesen, und das ist so meine Kritik zum Beispiel an Nico Pech. Er schreibt ja viel, wie muss ich dann oder wie soll ich dann leben in einer Postwachstumsökonomie? Und er konzentriert sich ja eigentlich immer nur auf die einzelne Person, ganz mikroökonomisch schaut er drauf, erzählt auch von sich, wie er lebt und sagt uns seinen ökologischen Fußabdruck. Aber was mir da fehlt, ist eben, wie schaut denn so ein makroökonomisches Konzept aus? Wie schaut der Übergang aus makroökonomisch hin zu einem solchen Konzept? Ist das nicht eins der Kritikpunkte, was man den Postwachstumsökonomen wie Pech jetzt zum Beispiel vorwerfen muss, dass sie sich darüber überhaupt keine Gedanken machen?
Finde ich auch. Das machen auch viele und sollten wir auch. Also die Frage, auch welche Institutionen könnten in Zukunft diesen Übergang bewerkstelligen. Und dazu gehört eben eigentlich schon ein Werkzeugkasten, der ja da ist bei ATTAC, zum Beispiel die Konzernbesteuerung, die Steuerreform, aber auch zum Beispiel ein Schuldenaudit, dass man prüft, wie das in Ecuador schon mal geschehen ist, welche Schulden denn eigentlich legitim sind und welche geschrumpft werden müssten. Das ist ja zum Beispiel auch in Griechenland geschehen, aber ohne Folgen. Es hat dort eine Regierungskommission gegeben, die den Weg versucht hat zu überprüfen, welche Schulden denn überhaupt legitim sind, also auf welche Weise sie zustande gekommen sind und ob das zum Beispiel mit den Menschenrechten überhaupt in Einklang gestanden hat. Und auf diese Weise könnte man diesen notwendigen Geldschrumpfungsprozess, Schuldenschrumpfungsprozess, dieser aufgetürmten Schulden, eigentlich schon organisieren. Die Modelle sind da, das Denken ist da. Dann sind natürlich eben auch neben den Modellen der Arbeitszeitverkürzung Modelle der Konversion da. Aber wir kommen nicht drum rum, damit kommen wir vielleicht zu deiner letzten Frage nach dem Plan, dass man Quoten bestimmt, dass man einen Plan macht, dass man auch Dinge verbietet. Also in diesem ganzen Spekulationskarussell, denke ich, gehören sehr viele Finanzprodukte einfach verboten. Und dass man Schrumpfung auf politischem Wege, da wo es nötig ist, durchsetzt.
Um nochmal auf dieses aufs Wachstum zurückzukommen, auf diesen Begriff oder auf diese Notwendigkeit. Also ich sehe halt jetzt derzeit, dass eigentlich unsere soziale Sicherheit auf einem ständigen Wachstum basiert.
Ja, das ist ja wieder dieses, dass wir von den kapitalistischen Gewinnen, die sich besteuern lassen,
abhängig sind. Und ich würde es auch noch weiter fassen. Man könnte auch fast sagen, dass unsere Demokratie auf Wachstum fußt. Jo. Und da muss man wegkommen. Und
genau. Und deswegen wäre für mich Wirtschaftsdemokratie das entscheidende Stichwort. Wenn man jetzt auch davon ausgeht, dass die Leute von sozialistischen Experimenten genug haben, könnte man sagen, okay, lasst uns lernen davon. Lasst uns aber auch das Beste aus den liberalen Traditionen nehmen. Die haben ja auch eigentlich eine gesellschaftlichere Vision mal gehabt, also von der Res Publica und vom öffentlichen Interesse, als es dann der Wirtschaftsliberalismus hatte. Also man könnte liberale und sozialistische Erfahrungen nehmen. Man könnte aber auch einfach ganz neu dazu denken und vor allen Dingen eben dann demokratische Leitlinien entwickeln.
Wirtschaftsdemokratie ist das andere. Jetzt sagen aber viele, einen solchen Schwenk hin zu einer Postwachstumsökonomie schafft man eigentlich nicht mit einer Demokratie. Und sagen, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher der Postwachstumsökonomen das gesagt hat, man bräuchte fast schon so etwas wie eine Ökodiktatur.
Ja, darauf würde es hinauslaufen, wenn wir es demokratisch nicht schaffen. Und dann würde es natürlich eine Ökodiktatur der Gewinner und der vielen Verlierer. Und dann wird halt zugeteilt, wer kriegt jetzt noch ein bisschen Heizeinheiten und Wohneinheiten und Lebensmitteleinheiten und wer eben nicht mehr. Und deswegen ist der Druck eigentlich sehr groß, dass wir es auf demokratischem Wege schaffen und der Ökonomie sagen, es ist Schluss damit, dass sie sich hier so selbstständig gemacht hat. Sie muss sich den gesellschaftlichen Fragen wieder unterwerfen.
Was passiert, wenn wir es nicht schaffen?
Dann kommt die besagte Ökodiktatur.
Du bist da relativ gelassen.
Nee, ich habe da sehr konkrete Vorstellungen, wie grauenhaft das wird. Gerade der Harald Welzer hat so stark beschrieben, wie Gewalt auch um sich greift, wenn wir es nicht auf demokratischem Wege schaffen, am Prinzip zum Beispiel des Schlangenstehens. Wir werden auch metaphorisch, also auch sinnbildlich gesehen, in sehr vielen Schlangen stehen. Und wenn dann nicht auf demokratischem Wege gesichert ist, dass es am Ende dann auch für jeden eine gerechte Zuteilung gibt, dann wird natürlich Gewalt die plausiblere Überlebensstrategie sein. Und das sieht man ja jetzt auch weltweit schon, wie viele Jugendliche oder wie viele Menschen einfach ausrasten. Und wenn sie dann für ihre Familie noch was zu essen ergattern wollen, dann reißen sie eben das Überlebenspaket an sich und plündern den nächsten Supermarkt bei der nächstbesten Gelegenheit. Es ist dann einfach die angesagte Überlebensstrategie, wenn wir es nicht auf demokratischem Wege glaubwürdig und gerecht schaffen.
Ich habe da ein ganz nettes Zitat gefunden, und zwar ist es von dem Soziologen Heinz Bude, und der sagt da, weltgesellschaftlich gesehen ist das Megathema der nächsten 30 Jahre nicht mehr Ökologie und nicht mehr nachhaltige Entwicklung, sondern Ungleichheit. Würdest du dem zustimmen?
Ungleichheit, die eben dann leider nicht mehr politisch thematisiert wird, sondern als Gewalt sich äußert, kann ich mir vorstellen, ja.
Welcher der Postwachstumsökonomen und Ökonominnen und Vertreterinnen und Vertretern von Degrowth und Décroissance hat denn diese soziale Frage verstärkt im Programm?
Also ich finde schon, dass die soziale Frage schon bei allen im Programm ist, aber die Frage der Arbeit und des Eigentums und des Kapitals leider nicht sehr konkret. Also das ist schon ein bisschen unterbelichtet. Man redet über neue Lebensweisen, über Repair-Cafés und Urban Gardening und sowas. aber die großen politischen Strukturen sind ein bisschen aus dem Blick geraten, weil sie sich so ohnmächtig fühlen und sich nicht ohnmächtig fühlen wollen. Sie haben das Gefühl, es hat keinen Sinn mit diesen politischen derzeitigen Institutionen. Dann mache ich doch lieber was in meinem Nahbereich und habe dann ein bisschen Guerilla-Gardening in meinem Leben integriert oder gehe ins Haus der Eigenarbeit und baue meinen eigenen Schreibtisch selbst.
Aber ist das nicht so ein bisschen Wohlfühlkonzept?
Eben. Deswegen muss diese Politisierung dringend dazukommen. Und also ich persönlich finde schon sehr wichtig, was also diese Ökosozialisten sagen, obwohl ich selber auch eigentlich keine Sozialistin bin, finde ich überzeugend, dass sie sagen, wir müssen es auf jeden Fall gesellschaftlich angehen, wir müssen es demokratisch angehen und wir müssen ein makroökonomisches Konzept haben und wir müssen uns da wieder rantrauen, weil also so schwierig ist es ja auch nicht. Es spricht dafür, dass dieser Neoliberalismus uns derart den Kopf vernebelt hat, dass wir uns nicht mehr zutrauen, Alternativen zu denken. Das ist ihnen wirklich gut gelungen. Aber die Alternativen müssen wir denken und wir müssen sie auch makroökonomisch durchdeklinieren.
Soweit die Attac-Aktivistin Renate Börger. Ich hoffe, Sie haben in der vergangenen Stunde ein paar Denkanstöße gehört, wie klimagerechte und emanzipatorische Alternativen zum derzeitigen neoliberalen Wirtschaftssystem aussehen könnten. Am wichtigsten scheint mir verstärkt politisch aktiv zu werden. Im täglichen Handeln, auf der Straße, aber auch in den Parteien. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Mitgearbeitet haben Thilo Ruf, Julia Müller-Tauschwitz und Christian Diebel. Verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet.